Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS2 Reflexe. Vor 11 Jahren wurde die sogenannte Bologna-Reform der Hochschulsysteme beschlossen. Im letzten Herbst haben die Studierenden lautstark dagegen protestiert. Dabei sollte diese Reform dieses Jahr eigentlich abgeschlossen sein. Das ist nicht der Fall. Man spricht inzwischen von der Reform der Reform. Was ist schiefgelaufen? Barbara Basting hat für diese letzte Folge unserer europäischen Gespräche auf DRS2 mit Micha Brumlik gesprochen. Brumlik ist Professor für Erziehungswissenschaften an der Johann Wolfgang von Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er hat sich immer wieder profiliert zu Bildungsfragen geäußert und ist an seiner Universität an der Reform der Reform beteiligt.
Micha Brumlik, schauen wir zunächst zurück. Am 11. April 1997 wurde mit der Lissabonner Konvention auf Betreiben der damals 4 größten EU-Länder, Frankreich, Deutschland, Italien und England, der Bologna-Prozess angestoßen. Und die Ziele konnte man ja auf den ersten Blick durchaus begrüßen. Die gegenseitige Anerkennung von Studienleistungen stand im Vordergrund, auch von Abschlüssen, die Förderung der Mobilität und dadurch die engere Verzahnung der Länder Europas, die Förderung der Attraktivität des europäischen Bildungsraumes und die Stärkung eines europäischen Hochschul- und Forschungsraums. Das mal als 4 wichtige Ziele. Wenn Sie jetzt zurückblicken, was war denn damals positiv an diesem Prozess, auch im Blick auf den Prozess der europäischen Einigung?
Also positiv war vor allem die gute Absicht. Die Frage ist nur, ob man mit diesen politischen Maßnahmen das Wissenschaftssystem so steuern konnte und dann auch gesteuert hat, wie das beabsichtigt gewesen ist. Die Wissenschaft ist ja schon seither international gewesen und es ist ja nicht so, dass andere europäische Länder oder auch Deutschland nicht viele Studierende aus dem Ausland gehabt hätten. Zweifelsohne hat es auch schon lange vor Bologna internationale wissenschaftliche Kooperationen gegeben. Für all das brauchte man Bologna nun wirklich nicht.
Aber nochmal zurückgedacht, es muss ja doch noch mehr gewesen sein, was man sich da vorgestellt hat, also außer dieser guten Absicht und vielleicht Sichtbarmachung dieses Prozesses.
Ich glaube, dass dahinter vor allem bildungsökonomische Absichten stehen. Es scheint so zu sein, dass die OECD und ihr nahestehende Bildungsökonomen der Meinung sind, dass die europäischen Volkswirtschaften eine gedeihliche Zukunft im globalen Wettbewerb nur vor sich haben, wenn es ihnen gelingt, den Anteil der Akademiker an einem Jahrgang auf 40-50% zu steigern. Das geht mit den vorhandenen Kapazitäten, den Aufwendungen der Länder für Wissenschaft und Bildung so nicht. Zumal in Deutschland war bewusst, dass man eine steigende Anzahl von Studierenden mit dem herkömmlichen Studier- und Prüfungssystem nicht würde bewältigen können, weswegen man auf die schlichte Idee gekommen ist, mehr Akademiker produzieren zu wollen, ohne dafür wesentlich mehr Mittel ausgeben zu müssen. Und dafür hat man sich dann diese sogenannte Modularisierung ersonnen, unter dem Vorwand, damit einen Anschluss an die angelsächsische, vor allem US-amerikanische Bildungskultur zu gewinnen.
Sie haben 2 wichtige Stichworte geliefert, eben gerade einerseits die Ökonomisierung, andererseits Modularisierung. Da kommen wir sicher drauf zurück. Jetzt sind wir ja in dem magischen Jahr 2010 angekommen. Das ist nämlich das Zieljahr für die Umsetzung der Reform gewesen. Und wie ist es denn jetzt, kann man sagen, Micha Brumlik, dass Bologna jetzt gesamteuropäisch umgesetzt ist oder sind die Länder da unterschiedlich weit? Wo stehen wir denn da?
Also Europa ist ja sehr groß. Nach dem, was ich lese, scheint sich in Frankreich, in Italien und in Spanien niemand daran auszurichten. Die nennen das irgendwie Bologna und machen genauso weiter wie bisher. Besonders eifrig sind natürlich die Deutschen gewesen, die es dann tatsächlich umgesetzt haben. Wir vermuten, dass das natürlich auch mit Bestrebungen in der Bildungsbürokratie zu tun hat, Bestrebungen, die schon lange sich darüber geärgert haben, dass es zu viele Studienabbrecher gibt, dass es zu wenige Akademiker in einem Jahrgang gibt. Und die haben jetzt gedacht, Bologna, das ist jetzt die Gelegenheit, endlich das, was wir immer wollten, durchzusetzen. Als vor einem Jahr Bologna so in Deutschland in die Krise kam, wurden wir dann auf mehreren Konferenzen darüber unterrichtet, dass die Erklärung von Bologna selbst diese verschiedenen Umsetzungsschritte, die die Kultusminister da verabredet haben, so überhaupt nicht vorgesehen hat. Das war überhaupt nicht zwingend.
Also das heißt,
die
niemand.
Die globalen Ziele des europäischen Hochschulraums mussten nicht durch diese engherzigen und überhastet eingeführten modularisierten BA-Studiengänge mit also dem Bachelor Ziel der Bachelor, mit dem Ziel Akademiker, die beschäftigungsfähig sind, also die eine Employability haben, zu produzieren. In der Bologna-Erklärung jedenfalls stand das so, haben uns unter anderem Vertreter der Hochschulrektorenkonferenz versichert, so überhaupt nicht angelegt.
Das ist ja eigentlich ein ganz ähnlicher Prozess, wie man ihn beim Euro feststellt. Also was ich jetzt Ihrer Ausführung entnehme, ist, dass die Länder sich zum Teil darum fotiert haben. Ich weiß es auch von England, ist es, glaube ich, ähnlich, dass sie nur bestimmte Universitäten überhaupt da einbezogen haben, also nicht die ganz großen namhaften Orte. Warum sind denn dann alle so drauf angesprochen? Sie haben einen Grund schon erwähnt, man war eh drauf und dran, das System renovieren zu wollen. Das war ein Vorwand.
Ja. Naja, also zeitweise war ich ja auch dafür. Was mich immer sehr gerührt hat, war das Argument etwa von Bildungsforschern, ich glaube der Universität Bochum, dass diese etwas strikteren Studiengänge die Abbrecherquote zumal unter Studierenden aus sogenannten bildungsfernen Schichten drastisch vermindert hätte. Und das war natürlich ein Ziel, das man zunächst durchaus unterschreiben konnte. Inzwischen zeigt sich aber, dass es offensichtlich nicht funktioniert. Also jedenfalls die Meldungen wollen nicht verstummen, wonach weder die Mobilität in Europa und sogar die Mobilität in Deutschland zugenommen habe. Es scheint auch nicht einmal so zu sein, dass die Abbrecherquote wesentlich zurückgegangen ist. Es scheint sich nur von innerhalb der Fächer verschoben zu haben. Aber das ist jetzt auch kein großer Sieg. Wobei auf eines auch noch hinzuweisen ist, dass diese ganze Argumentation mit den Abbrecherquoten auch immer ein bisschen unredlich gewesen ist, weil nie jemand genau festgestellt hat, wie viele unter diesen Abbrechern tatsächlich nicht nur Studienfachwechsler sind.
Jetzt hat also Bologna doch zumindest in Deutschland, auch in der Schweiz, die Gemüter 10 Jahre lang erhitzt. Zuletzt wurde das ja auch sehr sichtbar an den Studierendenprotesten an deutschen Hochschulen in der Schweiz, in Zürich, in Basel gab es Besetzungen. Und wir sind jetzt in diesen 3 Ländern, Deutschland, Österreich und Schweiz, aufgrund dieser vielfachen Kritik von verschiedensten Akteuren aus verschiedensten Beweggründen eigentlich bei der Reform angelangt. Geht es dabei, Michael Brumlik, jetzt nur um Feinretuschen oder ist Bologna grundsätzlich gescheitert?
Also ich glaube, dass das System Bologna, wie es in Deutschland von den Kultusministern eingeführt worden ist, da muss man sich natürlich nochmal die einzelnen Bundesländer betrachten, im Großen und Ganzen gescheitert ist. Es wird jetzt darauf ankommen, eine Face-Saving-Solution zu finden. Das heißt, unter Beibehaltung der neuen Namen der Abschlüsse doch ein Studium zu ermöglichen, das ein echtes Studium ist. Und es Studierenden ermöglicht, fruchtbare Umwege zu gehen, sich auch auf solche Sachen zu konzentrieren und sich für sie zu interessieren, die jetzt nicht unmittelbar im Lehrplan drinstehen und damit das Studium auch wieder als einen Gang der Bildung zu verstehen.
Sie haben gerade gesagt, echtes Studium, das ist ja immer eines der Argumente gewesen, der Nostalgiker in dieser ganzen Diskussion. Sie haben die Idee der sehr erfolgreichen deutschen Humboldt-Universität verklärt, die ja als Ort der ganzheitlichen Bildung, Verbindung von Forschung und Lehre, dann auch ein sehr erfolgreiches Exportmodell war. Also die amerikanischen Universitäten haben das vor 100 Jahren angefangen zu kopieren mit sehr viel Erfolg. Und gleichzeitig wissen alle, die noch vor Bologna studiert haben, dass es da auch ziemlich viele Probleme gab, unendliche Studienzeiten. Sie haben es ja schon gesagt, diese Abbrechergeschichten und vor allem eben auch mangelnde Berufsnähe, was aber damals gar nie als Problem gesehen wurde. Also Bologna versprach da mehr Struktur. War denn das nur falsch in dem Ganzen oder ist das etwas, was man jetzt in dieser Aktion, das Gesicht von Bologna zu wahren, aber eigentlich die alten Inhalte doch zu retten, weiterhin berücksichtigen muss?
Es kommt natürlich auf die einzelnen Fächerkulturen an. Es gibt ja im Moment einen wesentlichen Konflikt zwischen den Befürwortern von Bologna und den Vertretern der technischen Hochschulen, die sagen, was wollt ihr eigentlich von unserem guten alten deutschen Titel des Diplom-Ingenieurs, der ungemein employabel gewesen ist. Da hat es nie ein Problem gegeben. Auch bei den Abnehmern nicht, bei der Industrie nicht und auch international in der Forschung war das immer ein anerkannter Titel. Also hier stimmt es schon mal überhaupt nicht. Es ist wie immer das alte Lied, es gibt ein Problem und dafür haben irgendwie Bildungspolitiker aller Art schon seit Jahrhunderten, nicht seit Jahrhunderten, 100 Jahren Angst vor dem akademischen Proletariat, also vor Geistes- und Sozialwissenschaftlern, die nicht eindeutig employabel sind. Also Leute, die Geistes- und Sozialwissenschaften studieren und dennoch vielleicht nicht in die Schule gehen wollen und denen auch der Weg zu einer akademischen Karriere im engeren Sinne nicht offen steht. Das ist meines Erachtens der Kern des Problems gewesen. Das hat die Leute so nervös gemacht. Klar ist, dass im Bildungswesen von der Vorschulerziehung über die Schulen bis zu den Universitäten man jetzt zu einer sogenannten Output-Orientierung gekommen ist, was meiner Meinung nach in Hinsicht auf basale Kompetenzen in den Schulen durchaus sinnvoll ist, aber was im Hinblick auf den Arbeitsmarkt, sagen wir mal, für symbolverarbeitende Berufe nicht mehr sinnvoll ist, weil man das einfach nicht im gleichen Sinne normen und prognostizieren kann, was da jeweils gebraucht werden wird. Das ist einfach nicht prognostizierbar, sondern hängt letzten Endes natürlich von der Persönlichkeit und dem Können der jeweiligen Person ab. Und da hilft dann auch nichts, wenn man noch in diesen Bachelorstudiengängen Kommunikationstechnologien zum verpflichtenden Lehrstoff macht.
Also man hat, wenn ich Sie richtig verstehe, Micha Brumlik, eigentlich das vorherige System auf den Kopf gestellt. Beim vorherigen System war es so, dass man mal studiert hat, man hatte dann einen Abschluss und dann hat man sich die Kompetenzen, die man für einen bestimmten spezifischen Job brauchte, on the job allmählich angeeignet. Jetzt definiert man den Job und sagt so, ihr Universitäten, Fachhochschulen oder wer auch immer, ihr müsst uns jetzt diese passgenauen Absolventen liefern. Und dabei kommt ja die sogenannte Bildung unter die Räder.
Es ist doch ein Treppenwitz der Weltgeschichte. Es ist überhaupt nicht neoliberal, weder in der Wirtschaftspolitik noch in der Art und Weise, wie das in den Universitäten umgesetzt wird. Es ist schlicht und ergreifend eine Planwirtschaft sowjetischen Typs. Und die Sowjetunion ist daran zugrunde gegangen. Nur, dass es jetzt nicht um Schuhe und Südfrüchte geht, sondern um kognitive Kompetenzen. Und es wird auf diese Art und Weise nicht funktionieren. Wir sind inzwischen in den Universitäten gehalten, Studierbarkeit, Akkreditierbarkeit, Zeitfenster auszuweisen, wann wer welche Lehrveranstaltungen hält und so weiter und so fort. Das nenne ich Planwirtschaft. Und das ist doch eine merkwürdige Wolte, dass die neoliberale Utopie in ihrer Durchsetzung dann also die schlimmste Form der Planwirtschaft wiederholt, die es überhaupt je gegeben hat.
Ein Treppenwitz anderer Art ist, dass ja einerseits die Abschlüsse kompatibel sein sollen und alles vergleichbar sein soll. Das heißt, das ist eigentlich eine Ebene der Homogenisierung angestrebt. Gleichzeitig treten ja unter diesem Paradigma die Universitäten gegeneinander in Wettbewerb. Also dieser Wettbewerb wird immer wichtiger, Elite-Universitäten, Nicht-Elite-Universitäten. Also das beißt sich ja gegenseitig, denn wenn ich mich absetzen soll, dann kann mein Abschluss oder das, was ich biete, ja gerade nicht vergleichbar sein. Wie lässt sich denn dieser Widerspruch auflösen?
Ja, überhaupt nicht. Und weil der Wettbewerb ja gewollt ist, wird dann auch das Bologna-Ziel der allseitigen Anerkennung von Abschlüssen natürlich geschwächt, weil natürlich jede der wettbewerbenden Universitäten auf ihr eigenes Profil setzt und das Ergebnis dessen ist, dass die Mobilität zwischen den Hochschulorten nun doch eher ab als zunimmt.
Ist denn, Micha Brumlik, um nochmal auf dieses Stichwort Bildung zurückzukommen, letzten Endes diese Krise von Bologna, von der man ja eigentlich sprechen muss, ist das nicht letzten Endes auch eine Folge der Krise des Bildungsbegriffs? Diese ganze Auflösung oder dieses Umflügen dieser Landschaft hat ja auch viel damit zu tun, dass man gar nicht mehr so richtig wusste, ja, was ist denn Bildung, was kann man denn an der Uni sinnvoll vermitteln und lernen? Das hat sich ja immer mehr ausgeweitet. Also in den Geisteswissenschaften ist ja wie die Legitimationsbasis auch ein Stück weit weggegangen. weggebrochen, indem das Bildungsbürgertum ja sich so allmählich aufgelöst hat. Wie würden Sie denn das heute definieren? Kann man das überhaupt noch sinnvoll?
Also ich glaube immer noch, dass der idealistische Bildungsbegriff, wie er von Humboldt und anderen verstanden worden ist, durchaus gehaltvoll ist, nämlich die allseitige Entfaltung einer Persönlichkeit in der nicht vorhersehbaren Auseinandersetzung mit Gehalten der Kultur, der Philosophie, auch der Naturwissenschaft, wobei es um eine je individuelle Aneignung dieser Gehalte gibt, die dann auch zu einer Weiterentwicklung der Persönlichkeit führt. Nun muss man fairerweise sagen, dass erstens dieser Konflikt zwischen diesem idealistischen Bildungsbegriff und der Bildungspolitik keineswegs neu ist und dass der Bildungsbegriff selbst natürlich vor Barbarisierung nicht schützt. Das hat ja nun die Geschichte zumal Deutschland zu dem Nationalsozialismus gezeigt, wo ja das Bildungsbürgertum in nicht unerheblichem Ausmaß dieser nationalsozialistischen Barbarei nicht zum Opfer gefallen ist, sondern sie geradezu mitgetragen hat. Insofern hat Adorno mit seinem Essay über den Begriff der Halbbildung natürlich in einer gewissen Hinsicht durchaus recht. Das Problem ist nur, dass auch fortgeschrittene Gesellschaften unseres Typs Institutionen und Orte brauchen, wo es, ich sag's mal emphatisch, um Wahrheitssuche geht, die nicht unmittelbar wirtschaftlich oder politisch oder anderweitig verwertbar ist. Und das ist jetzt so eine Vorstellung von vielen Bildungspolitikern, die im Hinterkopf denken, das können wir uns nicht mehr leisten. Dazu ist das zu teuer. Das muss einen Output haben, der sich dann irgendwie volkswirtschaftlich dann wieder rechnet. Glaube ich auch, wird auch so sein. Aber es könnte sein, dass bis und wie sich das rechnet, dass das ein bisschen länger und umwegiger geht, als sich das Politiker in ihrem Zeitrhythmus, der sich nach Legislaturperioden bemisst, vorstellen.
Nun ist ja zu beobachten, dass zum Teil eben diese auch Amerikanisierung mit Bologna einherging, die Entwicklung eines Zweiklassensystems der Universitäten. Das ist ja nicht unbedingt etwas, was angelegt war in Bologna, ist aber hat sich dann so ein bisschen eingeschlichen und eben auch unter anderem der Anspruch, dass die Universitäten einerseits sich profilieren und dadurch auch zu Geld kommen, Fundraising betreiben, gesponsert werden können. Das ist ja eine Entwicklung, die auch sehr problematisch ist. An welchem Punkt sind wir denn da angekommen? Gibt es schon diese Zweiklassengesellschaft der Universitäten? In Deutschland gibt es ja namentlich die Exzellenzinitiative, die bestimmte Universitäten mit sehr, sehr viel Geld versieht für bestimmte Fachbereiche, sogenannte Exzellenzcluster. Und die anderen können schauen, wo sie bleiben. Die machen dann wahrscheinlich den Massenbetrieb. Wie sieht das aus, Michael Brumlik?
Ich will darauf gleich antworten, aber vielleicht noch ein gutes Wort zur Amerikanisierung. Man muss sich einfach klar machen, dass der US-amerikanische Bachelor genau das nicht ist, was der deutsche, der europäische BA, der US-amerikanische Bachelor, der im Allgemeinen 4 Jahre lang studiert wird, ist ein allgemeinbildendes Studienangebot und also genau nicht eine professionspolitische Engführung auf Employability. Also in dieser Hinsicht können wir gerade von den USA viel lernen. Was jetzt die von Ihnen angesprochene strukturelle Frage betrifft, da hat das Ganze zur Folge nicht nur, dass wir eine Zweiklassen-Universitätslandschaft bekommen, sondern dass mehr und mehr Universitäten unter den doch schon auch direkten Einfluss der Wirtschaft geraten. Denn was sollen denn Universitäten, die aus welchen Gründen auch immer jetzt nicht als exzellent gelten und die trotzdem zu Geld kommen müssen, anderes tun, als über regionale Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen, dass sie dadurch, dass sie in diese Hochschulräte, die ich auch völlig überflüssig finde übrigens, Hochschulräte, Vertreter der Wirtschaft mit einbauen. Also insofern geraten mehr und mehr Universitäten zu abhängigen Institutionen der Wirtschaft letzten Endes. Und auch damit kann man fragen, ob das der Gesellschaft in ihrer langfristigen Entwicklung gut tut, wenn man auf sowas wie eine unabhängige Wahrheitssuche verzichten muss.
Also ein Problem ist ja dabei auch, dass die naturwissenschaftlichen Fakultäten es per Definition leichter haben, dazu Geld zu kommen, weil natürlich entsprechende Pharmakonzerne jetzt zum Beispiel besonders daran interessiert sind an irgendwelchen Entwicklungen. Das schließt die Forschung ab. In den Geisteswissenschaften ist es vielleicht noch desaströser, weil es bräuchte ja da wie eine Instanz, die an einer unparteiischen, unvoreingenommenen, also Sie sagen dem Wahrheitsfindung, Wahrheitsbildung, ein Ort des Nachdenkens, der nicht immer schon interessengeleitet ist. Also wie sieht denn da die Zukunft aus in Ihrer Wahrnehmung, Michael Brumlik?
Also im Moment sieht sie nicht gut aus und das hat sehr viel zu tun, einfach auch mit dem Umbau der Universitätsverfassungen, dass etwa das Prinzip der Selbstrekrutierung der Wissenschaft getragen in Deutschland durch die Professoren, deren wissenschaftliche Freiheit ja durch die Verfassung, durch das Grundgesetz garantiert ist, durch die veränderten Universitätsverfassungen immer schwieriger wird. Es sind in mehr und mehr Universitäten natürlich durch Landesgesetze abgesegnet, inzwischen die Präsidien und die Rektoren, die nach ihren Kriterien, nämlich der Wettbewerbsfähigkeit, mehr und mehr Berufungsverfahren an sich ziehen und eine Machtfülle haben, die, das ist jetzt ein sehr problematischer Vergleich, aber ich sage es trotzdem, zuletzt die von oben eingesetzten Rektoren und der Dekane in der NS-Zeit hatten. Also so eine strikte Form einer Ballung aller Kompetenzen an den institutionellen Spitzen, das hat es seit 45 hier so nicht mehr gegeben.
Sie sind jetzt hier an der Universität in Frankfurt am Main auch unter anderem beteiligt an der Reform. Was ist denn da überhaupt möglich? Sie haben es vorhin schon angedeutet, Michael Brumlik, es sind halt Versuche aus dem Ganzen das Beste zu machen. Können Sie das noch ein bisschen präzisieren?
Ja, ich kann es präzisieren, aber es ist denkbar anspruchslos. Also wir haben an diesem Fachbereich und an dieser Universität inzwischen im Grundsatz, das ist jetzt noch nicht förmlich verabschiedet, beschlossen, wir setzen die Anwesenheitskontrolle aus. Das heißt, wenn Leute versichern, an einer Veranstaltung teilgenommen haben, dann nehmen wir ihnen das auch ab und überprüfen das jetzt nicht mehr durch Teilnahmelisten oder durch Multiple-Choice-Tests oder anderes mehr. Dadurch gewähren wir Studierenden ein bisschen mehr Flexibilität und Freiheit in der Ausgestaltung ihrer Zeit. Wir diskutieren hier immer noch darüber, ob es mittelfristig nicht sinnvoll ist, den Bachelor von 3 auf 4 Jahre auszudehnen, was aber dann natürlich Folgeprobleme haben wird, nämlich was wird dann eigentlich mit dem Masterstudiengang? Dann dauert es am Ende eben doch wieder 6 Jahre und da waren wir dann schon, mal.
Also das war so die Norm, die man vorher hatte. Norm.
Genau, ja.
Und jetzt gibt's ja noch einen anderen Punkt. Sie gehören jetzt noch zu einer Generation, die sehr intensiv auch noch die Universitäten vor Bologna erlebt haben. Diese Generation, Ihre Generation, tritt jetzt langsam ab. Jetzt sind immer mehr jüngere Professoren da, die eigentlich nur noch dieses neue System kennen. Gibt's denn da überhaupt noch eine Chance, dass man auch diese Ideen von Bildung und so weiter hineinretten kann in ein verbessertes Bologna-System?
Also eine Chance gibt es schon. Ich befürchte einen anderen Effekt. Gerade die jüngeren Kolleginnen und Kollegen sind wiederum durch diese betriebswirtschaftliche Personalführung gezwungen, sich erstens auf relativ kurzfristige Verträge einzulassen und ihre Aufmerksamkeit, wenn sie es denn zu etwas bringen wollen, auf die Einwerbung von Drittmitteln zu konzentrieren. Und ich glaube, dass unter diesem Druck die Wahrscheinlichkeit, dass sich noch gebildete Persönlichkeiten entwickeln, natürlich verringert. Das wird schon so sein, aber das schließt überhaupt nicht aus, dass es noch immer Persönlichkeiten geben wird, die diesen älteren Bildungsideen was abgewinnen können.
Jetzt könnte man ja ganz brutal sozialdarwinistisch sagen, ja okay, dann hat ja Bologna genau den Effekt, dass diejenigen, die sozusagen sich trotz des Systems da irgendwie durchrangeln können, dass das dann wirklich auch interessante, gute Leute sind. Das war genau das, was man vorher auch hatte. Da gab es ja auch nicht nur ideale Verhältnisse, da musste man sich ja auch irgendwie durchkämpfen.
Also das System prämiert mindestens, was den wissenschaftlichen Nachwuchs angeht, eindeutig die Leistungs- und Leidensfähigen. Insofern ist es ein sozialdarwinistischer Ausleseprozess, Es könnte zur Folge haben, dass die Wissenschaft das wird, was sie nun also in den 60er, 70er Jahren nicht werden sollte. Da hat man der Linken immer vorgeworfen, dass sie die Wissenschaft nur benutzen will, um die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verbessern. Das war die sogenannte Finalisierungsdebatte. Jetzt mit umgekehrten politischen Vorzeichen ist dieser Gedanke natürlich sehr viel stärker, als das bisher war. Und das würde dann vielleicht für das Selbstverständnis solcher Gesellschaften wieder unseren zur Folge haben, dass das notwendige geistige und intellektuelle Leben aus den Universitäten auswandert und in Zukunft eben in den Medien, in der Kunst oder in der Literatur stattfindet. Das ist eine durchaus mögliche Entwicklung.
Aber das ist ja eigentlich jetzt schon fast eine utopische, positive Vision, die Sie da zeichnen, Michael Brumlik. Das heißt, dass eigentlich dieser Härtetest, den Bologna für das ganze System bedeutet, natürlich auch ein System, dem ja jetzt wirklich schon mehrere Jahrgänge von Studierenden, ja, vielleicht nicht gerade geopfert, aber doch ausgesetzt wurden, dass dieser Härtetest dann zu einer Umstrukturierung führt, die auch positive Folgen hat. Würden Sie das sagen?
Also was ich jetzt geschildert habe, das ist das Beste, was ich mir vorstellen kann. Die interessante Frage wird sein, ob diese jetzt wieder nachgebesserten Bologna-Reformen die Erfolge zeitigen, die sie versprochen haben. Was mich an der ganzen Sache am meisten überrascht hat, ist ja natürlich diese relativ undemokratische Umsetzung von Bologna. Also da treffen sich ein paar Kultusminister, verabreden irgendwas. Nun ist Bildung in Deutschland Ländersache, dann sind diese entsprechenden Universitätsgesetze durch die Landesparlamente gepeitscht worden. Und ich habe mich eigentlich immer gefragt, was sind das für Landespolitiker, die sowas einfach mitmachen? Oft sind es Leute, die selbst in ihrem Studium nicht übermäßig erfolgreich gewesen sind. Ich reduziere das nicht nur auf die, aber die dann glaubten, mit den Universitäten ein Hühnchen rupfen zu sollen. Inzwischen, auch bei den eher linkeren Parteien, also bei den Grünen, spricht sich herum, dass es so wie gewollt einfach nicht funktioniert. Und letzten Endes, so traurig das ist, wird es dann davon abhängen, was so funktionieren Landespolitiker, was die Wirtschaft sagt. Wir können auch überhaupt nicht ausschließen, jetzt ist ein bisschen Druck aus dem Kessel wegen der Reform der Reform, dass die Studierenden das auch nicht beliebig lange aushalten. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn man an diesem Ziel von der Produktion für 40-50% Akademikern festhält, dass es dann nochmal zu gewaltigen Konflikten kommen wird, die am Ende dann auch Wählerstimmen kosten werden.
Micha Brumlik, kehren wir vielleicht zum Schluss nochmal zur Eingangsfrage zurück. Bologna und Europa, was ist da Ihre Bilanz?
Also ich kann es nicht genau sagen, ich verfüge über keine Daten, ich kann nur einen Eindruck äußern. Ich glaube, dass das zur europäischen Einigung gerade mal überhaupt nichts beigetragen hat. Wenn es stimmt, dass die Mobilität tatsächlich abgenommen hat, dann war der Erfolg schlagenderweise gleich null. Was ich an unserer Universität beobachte, ist, dass wir vergleichsweise in meinem Fach, beziehungsweise viele Studierende haben, aus Ländern, die ich jetzt auch mit Bologna nicht unbedingt in Verbindung bringen würde, also aus Polen, aus Rumänien, aus Russland, was ich sehr begrüße und worüber ich mich sehr freue, aber das ist kein Erfolg von Bologna. Das hat was mit der Attraktivität der deutschen Universitäten zu tun.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.